Stell dir vor, du stehst auf einem Schlachtfeld, am Ende aller Zeiten. Der Himmel ist zerrissen von grellen Blitzen. Die Berge erbeben, die Meere kochen. In jede Richtung tobt ein gnadenloser Kampf. Götter und Riesen liefern sich ein Duell auf Leben und Tod. Donnernd schleudert Thor seinen gewaltigen Hammer gegen die gigantische Weltschlange, genannt Jörmungandr. Odin, der oberste der Götter, stürzt sich ohne Zögern in das geöffnete Maul des riesenhaften Wolfes Fenrir, größer als jedes Gebirge. Die Erde selbst bricht auf, reißt klaffende Spalten auf, aus denen eine Flut albtraumhafter Kreaturen und Riesen emporsteigt. Unter ihnen der Feuerdämon Surtur, ein brennender Koloss, dessen flammendes Schwert alles verzehrt, was sich ihm nähert. Dies ist Ragnarök, das Ende der Götterwelt, der letzte Akt der nordischen Mythologie. Aber wie kam es überhaupt so weit? Wie konnte das Universum in solch einem Inferno enden? Um das zu verstehen, müssen wir weit zurückgehen. Zurück zu den allerersten Momenten. In eine Welt voller mächtiger Götter, listiger Riesen und unvergesslicher Helden. Die Geschichten, die nun folgen, stammen aus uralten Texten, der sogenannten Lieder-Edda und der Prosa-Edda, Sammlungen von Gedichten und Sagen, niedergeschrieben vor über 1000 Jahren im mittelalterlichen Island. Diese Texte bilden die Grundlage unseres heutigen Wissens über die Mythologie der Wikinger. Seit Jahrhunderten beflügeln sie die Vorstellungskraft, voller Mut, Abenteuer, Täuschung und gewaltiger Schlachten. Von Odins unermüdlicher Suche nach Weisheit über Lokis durchtriebene List bis zu Thors furchtlosen Heldentaten. Jede dieser Erzählungen führt uns näher an das lodernde Ende namens Ragnarök. Also lehn dich zurück, mach es dir bequem und begib dich auf eine Reise, wie sie nur die alten Mythen bieten können. Eine chronologische Reise durch eine reiche, kraftvolle und faszinierende Götterwelt, die das Denken der Wikinger prägte und bis heute nachwirkt. Lange bevor die Wikinger ihre Schiffe über die Meere lenkten oder Krieger von Walhall träumten, begann das Universum in einer kalten, finsteren Leere, genannt Ginnungagap. Stell dir einen grenzenlosen Abgrund vor, lautlos, düster, durchzogen von dichten Nebeln und dem geheimnisvollen Flüstern unsichtbarer Kräfte. Dieses Nichts erstreckte sich zwischen zwei extremen Welten. Im Norden lag Niflheim, das Reich des ewigen Eises, der Dunkelheit und der klirrenden Kälte. Und im Süden tobte Muspelheim, ein Land aus brennendem Feuer, Lava und Asche, in dem unaufhörlich Flammen loderten. Aus Niflheim strömten eiskalte Flüsse, die zu Gletschern und gefrorenen Seen erstarrten. Es war so eisig, dass selbst der Atem augenblicklich gefror. Aus Muspelheim dagegen brach lodernde Hitze hervor, ein endloser Strom aus Glut, Licht und lärmenden Feuern, bewacht vom riesenhaften Feuerriesen Surtur, der sein brennendes Schwert wie ein zweites Sonnenlicht über das Land hielt. Und dort, wo diese beiden Mächte im Herzen des Ginnungagap aufeinander trafen, geschah etwas Außergewöhnliches. Das Feuer schmolz das Eis und aus dem tauenden Wasser entstand das erste Leben. Ein urgewaltiger Riese namens Ymir. Kein gewöhnliches Wesen. Ymir war so gewaltig, dass seine Gestalt selbst Berge überragte. Er trug eine unermessliche Kraft in sich. Doch Ymir war nicht allein in dieser leeren Welt. Mit ihm entstand aus dem schmelzenden Eis eine gewaltige Kuh, genannt Audumbla. Sie war ebenso bedeutend wie Ymir, denn aus ihren Eutern floss nährende Milch, von der sich Ymir stärkte. Tag für Tag trank er gierig, wuchs und wuchs, und aus seinem Körper entstanden die ersten Riesen, das uralte Volk der Jötnar, das sich über die junge Welt ausbreitete. Audumbla aber hatte eine andere Bestimmung. Während sie sich selbst vom salzigen Eis näherte, begann sie, etwas im Frost zu enthüllen. Mit ihrer warmen Zunge leckte sie täglich am Eis. Langsam, geduldig, Schicht für Schicht, bis sich schließlich eine Gestalt zeigte, verborgen unter Jahrtausende altem Frost. Zuerst erschien Haar, dann ein Gesicht, schließlich ein ganzer Körper. Buri, der erste Gott. Stark, weise und aus dem Eis selbst geboren. Buri hatte einen Sohn namens Bor, der später die Riesin Bestla heiratete, eine Nachfahrin Ymirs. Aus dieser Verbindung gingen drei außergewöhnliche Söhne hervor: Odin, Vili und Ve, die ersten Götter der Aesir. Odin, der Älteste, war klug und wissbegierig, voller Weisheit. Vili und Ve standen entschlossen an seiner Seite, mutig und stark, bereit, die Welt nach ihrem Willen zu formen. Doch schon bald wurde den drei Brüdern klar: Die Welt war zu eng, zu wild, zu chaotisch, beherrscht von Ymir und den zahllosen Riesen, die aus ihm hervorgegangen waren. Um Ordnung aus diesem Urchaos zu schaffen, trafen Odin, Vili und Ve eine dramatische Entscheidung. Die Brüder fassten einen folgenschweren Entschluss. Sie wollten den riesenhaften Ymir töten. Gemeinsam schlichen sie sich an den schlafenden Koloss heran. Ein erbitterter Kampf entbrannte, so gewaltig, dass selbst das Urchaos Ginnungagap erbebte. Ymir, voller roher Urkraft, wehrte sich mit aller Macht. Doch gegen die Entschlossenheit der drei göttlichen Brüder hatte er letztlich keine Chance. Als sein mächtiger Körper schließlich regungslos zu Boden stürzte, begann ein neues Zeitalter. Aus Ymirs gigantischem Leichnam formten die Brüder eine völlig neue Welt. Sie schleiften seinen riesenhaften Körper in die Leere und nutzten jede seiner Körperpartien für den Aufbau einer kosmischen Ordnung. Aus seinem Fleisch erschufen sie die Erde, Midgard, jene Welt, die eines Tages die Heimat der Menschen werden sollte. Sein Blut wurde zu Ozeanen, Seen und reißenden Flüssen. Seine gewaltigen Knochen formten Gebirge und Felsklippen. Die Zähne wurden zu schroffen Steinen über das Land verstreut. Seine Schädeldecke hoben sie hoch über den Boden und schufen daraus ein gewaltiges Himmelsgewölbe. Vier Zwerge wurden bestimmt, dieses Himmelsdach zu stützen: Nordri, Sudri, Austri und Westri. Ihre Namen leben noch heute weiter in den vier Himmelsrichtungen: Norden, Süden, Osten und Westen. Dann fingen die Götter fliegende Funken und Glut aus Muspelheim ein, verstreuten sie über das Firmament und erschufen so Sonne, Mond und Sterne. Tag und Nacht begannen, einander in ewiger Jagd zu verfolgen, gelenkt vom Willen der Götter. Langsam nahm die neue Welt Gestalt an, schön, wild, unberührt. Doch sie war noch leer, wartete darauf, mit Leben erfüllt zu werden. An den Ufern des neu erschaffenen Midgard fanden die Brüder zwei einfache Stücke Treibholz. Das eine war ein Ast der Esche, das andere ein Stück Ulme. Odin, Vili und Ve traten näher. Sie beschlossen, diesen hölzernen Formen Leben einzuhauchen. Odin schenkte ihnen den Atem, das Leben selbst. Vili verlieh ihnen Verstand, Gefühle und Bewusstsein. Ve gab ihnen Sinne, Sprache und Gehör. Aus diesen beiden Hölzern entstanden die ersten Menschen: Ask, der Mann aus der Esche, und Embla, die Frau aus der Ulme. Gemeinsam wurden sie die Stammeltern der gesamten Menschheit. Von ihnen ausgehend sollten Menschen leben, wachsen und ganze Zivilisationen auf dem fruchtbaren Boden Midgards errichten. Um ihre Schöpfung zu vereinen, errichteten die Götter den Weltenbaum Yggdrasil. Stell dir einen Baum von unermesslicher Größe vor, dessen Äste bis in den Himmel reichen, während seine Wurzeln tief hinab in die verborgenen mystischen Reiche dringen. Doch Yggdrasil war nicht bloß ein Symbol. Dieser Baum lebte. Er war ein gewaltiges, lebendiges Gerüst, das alle Bereiche der Existenz miteinander verband. Ganz oben in seinen Zweigen saß ein weiser Adler, der das gesamte Universum überblickte. Am Stamm huschte unermüdlich ein listiges Eichhörnchen namens Ratatöske auf und ab, das ständig Botschaften und Gerüchte zwischen den Welten überbrachte. Tief unten, im Schatten der Wurzeln, nagte die schreckliche Schlange Nidhöggr unablässig am Fundament des Baumes. Sie hielt das Gleichgewicht, bedrohte es aber zugleich. Ein Sinnbild der ständigen Spannung zwischen Ordnung und Chaos. Yggdrasil verband 9 außergewöhnliche Welten, jede mit eigenen Bewohnern, eigenen Abenteuern, eigenen Gefahren. Götter, Riesen, Menschen, Elfen, Zwerge und zauberhafte Wesen lebten in diesen Reichen, verknüpft durch die Äste und Wurzeln des gewaltigen Baumes. Das Universum war nun erschaffen, sorgsam verwoben und gestützt durch Yggdrasil, bereit für all die Geschichten von Mut, List, Heldentum und Schicksal, die fortan am Feuer weitererzählt werden sollten und bis heute nachhallen, in dem, was wir als nordische Mythologie kennen. An den höchsten Ästen Yggdrasils lag Asgard, das strahlende Reich der Götter, bekannt als das Heim der Asen. Stell dir einen Ort vor voller goldener Hallen, prächtiger Paläste und atemberaubender Ausblicke. Hier lebten einige der mächtigsten Gestalten der nordischen Legenden. Odin, der Allvater, herrschte weise von seinem Thron aus, stets auf der Suche nach tieferer Erkenntnis. Thor, über den wir später mehr erfahren werden, war stark und mutig, stets bereit, mit seinem Hammer Mjölnir gegen Riesen zu kämpfen und die Menschheit zu beschützen. Frigg, Odins kluge und verehrte Gemahlin, genoss hohen Respekt unter den Göttern. Sie war begabt mit der Gabe, das Schicksal zu sehen, doch sie sprach ihre Visionen selten laut aus. Stattdessen lenkte sie Geschehnisse im Verborgenen, webte mit feinem Gespür die Fäden des Schicksals, um ihre Familie zu schützen und das Gleichgewicht in Asgard zu wahren. Heimdall stand wachsam an den Toren Asgards, ewig auf der Hut vor jeder Bedrohung. Man kannte ihn als den Wächter der Götter. Schlaf war ihm fremd, Ruhe gönnte er sich kaum. Seine Sinne waren außergewöhnlich. Sein Blick reichte über Hunderte von Meilen hinweg und selbst die leiseste Bewegung entging ihm nicht. Noch erstaunlicher war sein Gehör. Man sagte, er könne das sanfte Wachsen des Grases auf fernen Welten hören. Oder gar das Flüstern aus weit entfernten Reichen. Sein Posten war Bifröst, die schimmernde Regenbogenbrücke, die Asgard mit Midgard und den anderen Welten verband. An seiner Seite trug Heimdall stets das mächtige Horn, Gjallarhorn. Damit konnte er mit einem einzigen Ton ein donnerndes Warnsignal durch alle 9 Reiche senden. Vor allem, wenn sich das unausweichliche Ende näherte. Ragnarök. Asgard war strahlend, wunderschön und mächtig. Ein Ort, an dem Mut und Ehre über allem standen. Direkt unterhalb lag Midgard, die Welt der Menschen. Midgard war ein weites Land, durchzogen von schneebedeckten Bergen, tiefen Wäldern voller Tiere, grünen Wiesen mit kleinen Höfen und Flüssen, die gemächlich zum Ozean strömten. Die Menschen lebten dort in Dörfern und Städten. Bauern pflanzten Getreide, Krieger übten sich im Kampf. Könige herrschten über ihre Lande und in kalten Nächten saßen Familien beisammen, erzählten sich Geschichten von Göttern und Helden am flackernden Feuer. Doch das Leben in Midgard war nicht immer friedlich. Die Meere, die es umgaben, waren launisch und stürmisch. Und in dunklen Winkeln der Welt lauerten gefährliche Kreaturen, die den Mut der Menschen auf die Probe stellten. Zum Glück wachten die Götter über sie, allen voran Thor, der oft selbst nach Midgard hinabstieg, um die Menschen zu beschützen. Manchmal kamen die Götter in Verkleidung, als Wanderer oder alte Frauen, unerkannt und prüfend, um Helden auf ihren Wegen zu helfen oder die Tapferkeit gewöhnlicher Menschen zu testen. Midgard war voller Herausforderungen, aber auch voller Möglichkeiten. Ein Ort, an dem selbst die einfachsten unter den Menschen zu Helden werden konnten, immer beobachtet von den Göttern darüber. Jenseits von Midgard lag Jötunheim, das raue und zerklüftete Land der Riesen, der Jötnar. Dort erhoben sich steile Berge, eisige Gletscher und tiefe Täler, durchzogen von scharfen Winden und klirrender Kälte. Die Riesen selbst waren gewaltige Wesen. Ihre Kräfte reichten aus, um es mit den mächtigsten Göttern aufzunehmen. Man erzählte von ihrem aufbrausenden Wesen, ihrer Klugheit und manchmal sogar von ihrer Weisheit. Viele Geschichten stellten die Riesen als Widersacher dar, als Feinde der Götter und der Menschen. Doch sie waren nicht durchweg böse. Manche waren gerecht, weise oder hilfreich, vorausgesetzt, man begegnete ihnen mit Respekt. Ihre Natur war unberechenbar. Heute noch kämpften sie gegen Asgard, am nächsten Tag heirateten sie einen der Götter. Sogar Loki stammte aus dem Blut der Riesen, ein Beweis für die verworrenen Bande zwischen den himmlischen und den urtümlichen Kräften. Die Götter waren stets vorsichtig, wenn sie sich nach Jötunheim wagten. Oft traten sie verkleidet auf, voller Misstrauen, denn sie wussten, ein falsches Wort konnte ausreichen, um einen uralten Zorn zu entfachen oder einen listigen Trick hervorzurufen. Ganz anders war Alfheim, das Reich der Lichtelfen. Ein helles, friedliches Land, durchzogen von sanften Hügeln, leuchtenden Wäldern, glitzernden Seen und duftenden Wiesen. Die Luft war von einem goldenen Schein erfüllt, der nie zu verblassen schien. Die Elfen, die hier lebten, waren hohe, schlanke Wesen mit sanften, leuchtenden Augen und anmutigen Bewegungen, als würden sie mit dem Wind tanzen. Sie galten als Meister der Magie, besonders der heilenden Kräfte, der Naturpflege und der kunstvollen Gestaltung. Ihre Werke aus Silber und Gold waren berühmt in allen Reichen. Sie schmiedeten feinen Schmuck, webten Gewänder aus magischen Stoffen und erschufen Gegenstände von unbeschreiblicher Schönheit. Doch trotz ihrer Macht hielten sie sich aus Konflikten fern. Sie lebten zurückgezogen, in Harmonie mit der Natur und nutzten ihre Fähigkeiten, um Frieden und Freude zu bringen. Über Alfheim herrschte Freyr, der Gott des Friedens und der Fruchtbarkeit. Unter seiner Führung blieb dieses Reich eines der ruhigsten und harmonischsten von allen. Ein Ort voller Sanftheit, Magie und natürlicher Ordnung. Ganz anders als das wilde Jötunheim. Tief unter der Erde dagegen lag ein düsteres Reich. Svartalfheim, auch Nidavellir genannt, die Heimat der Zwerge. Diese Wesen unterschieden sich deutlich von den anmutigen Elfen. Sie waren klein, kräftig, zäh und unübertroffen in ihrem handwerklichen Geschick. Bekannt waren sie in allen 9 Reichen für ihren Umgang mit Metall und Edelsteinen. Svartalfheim war ein unterirdisches Wunderwerk, durchzogen von verzweigten Höhlen, dunklen Gängen und endlosen Hallen. Überall hallte das Hämmern von Werkzeugen, das Zischen von Schmiedefeuern, das Summen der Arbeit. Glühende Schmieden tauchten die Felswände in rotes Licht. Überall funkelten Edelsteine, tief eingebettet in schwarzes Gestein. Die Zwerge waren wahre Meister ihres Fachs. Sie schufen Dinge, die selbst Götter mit Ehrfurcht erfüllten. Aus ihren Werkstätten kamen die größten Schätze des Götterhimmels. Thors Hammer Mjölnir, der immer zu ihm zurückkehrte. Odins unzerbrechlicher Speer Gungnir. Und sogar das goldene Haar, das Loki einst von Thors Frau Sif gestohlen hatte, ersetzt durch eine neue, verzauberte Pracht aus reinem Licht. Jeder Zwerg war erfüllt von tiefem Stolz auf sein Handwerk. Ihre Fertigkeiten hielten sie streng geheim und gaben sie nur selten preis. Zwar handelten sie gelegentlich mit den Göttern und reisten in andere Reiche, doch die meisten von ihnen blieben lieber in ihrer verborgenen Welt, weit entfernt vom Licht des Tages und neugierigen Blicken. Die Zwerge galten als schlaue Verhandler. Sie verlangten stets gerechte Bezahlung für ihre unglaublichen Werke. So wurde Svartalfheim zu einem Ort ständiger Kreativität, durchdrungen von Magie und verborgenem Reichtum. Ein Reich, das für viele der großen Geschichten und Abenteuer der nordischen Mythologie von zentraler Bedeutung war. Und dann war da noch Vanaheim, das sanfte, fruchtbare Reich, das von den Vanen beherrscht wurde, einer göttlichen Familie, die für ihre Weisheit und ihre tiefe Verbundenheit zur Natur bekannt war. Vanaheim war ein Ort voller Leben. Grüne Wälder breiteten sich aus, Wiesen leuchteten in allen Farben, klare Flüsse schlängelten sich durch das Land und überall wuchsen Blumen, als würde die Erde selbst atmen. Und anders als die kriegerischen Asen aus Asgard waren die Vanen friedlich. Ihre Kräfte konzentrierten sich auf Fruchtbarkeit, Harmonie und eine Naturmagie, die ihre Welt gedeihen ließ. Unter ihnen war Freya, die Göttin der Liebe, der Schönheit und der mächtigen Magie. Man bewunderte sie für ihre Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken, für ihre magischen Talente und für ihre unübertroffene Ausstrahlung. Ihr Bruder Freya war der Gott der Fruchtbarkeit und des Wohlstands. Er sorgte dafür, dass die Felder Ertrag brachten und das Land blühte. Ihr Vater Njörd herrschte über das Meer, den Wind und die Küsten. Er führte die Schiffe sicher durch die Stürme und schenkte gute Wetterbedingungen für die Ernte. Vanaheim war ein Reich ewigen Sommers, ein Ort, an dem alles wuchs und blühte. Obst und Gemüse gediehen mühelos, Tiere lebten frei und friedlich und die Wälder wirkten einladend, ruhig und lebendig. Die Vanen waren wahre Meister der natürlichen Magie. Ihre Fähigkeiten hielten ihr Land im Gleichgewicht und in ständigem Überfluss. Nach einem harten Krieg, dem berühmten Konflikt zwischen den Asen und Vanen, schlossen beide Seiten schließlich Frieden. Um das Bündnis zu festigen, tauschten sie Mitglieder ihrer Familien aus. So entstand eine Verbindung zwischen den beiden Reichen, die Harmonie und Verständnis fördern sollte. Tief unter der Welt, fernab von Licht und Leben, lag Helheim, das Reich der Schatten, regiert von Hel, der geheimnisvollen Tochter Lokis. Helheim war kein Ort des Schreckens, sondern eine Welt des Nebels, der Dunkelheit und der Stille. Es war nicht die Hölle im Sinne von Strafe, sondern vielmehr ein stiller Ort, an dem gewöhnliche Seelen nach dem Tod verweilten. Jene, die nicht im Kampf gefallen waren, sondern durch Krankheit oder Alter starben. Helheim wurde als kalt und trostlos beschrieben. Ein Land ohne Wärme, in ewigem Zwielicht. Seine Landschaft bestand aus öden Ebenen, kalten Flüssen und dichtem Nebel, der niemals wich. Eine gewaltige Mauer umschloss dieses Reich, mit Toren, die sich hinter den Toten schlossen. Ein Ort, den man nicht mehr verließ. In diesem dunklen Frieden lebten die Seelen in ruhiger Ewigkeit, still und unbewegt, ohne Schmerz, aber auch ohne Freude. Die Göttin Hel selbst war eine bemerkenswerte Gestalt. Ihre Erscheinung war geteilt. Eine Hälfte ihres Körpers war lebendig, schön und jugendlich. Die andere war bleich, skelettartig, dem Tod geweiht. Trotz dieser düsteren Gestalt herrschte sie ruhig und entschieden. Sie zeigte kaum Gefühle, regierte mit fester Hand und bewahrte Ordnung unter den stillen Seelen ihres Reiches. Für die Wikinger war Helheim weder furchteinflößend noch wünschenswert. Es war einfach der Ort, an dem die meisten Menschen ihre Ewigkeit verbrachten. Jene, die ein gewöhnliches Leben führten oder fern vom Schlachtfeld starben, fanden dort ihre letzte Ruhe. Ein stilles, wenn auch dunkles Dasein, weit entfernt von dem lauten Fest und ewigen Kampf in Walhall oder dem friedlichen Paradies von Freyas Gefolge, dem Volk Vanger. Helheim war die stille Erinnerung an das unvermeidliche Ende, sorgfältig behütet von Hel, der Wächterin der schweigenden Toten. Ganz an den entgegengesetzten Enden des nordischen Kosmos lagen zwei extreme Reiche, Niflheim und Muspelheim. Niflheim, weit im Norden, war ein Ort ewigen Eises, eine Welt der Kälte, des Nebels und der Finsternis. Schneebedeckte Ebenen, gewaltige Gletscher und klagende Winde bestimmten die Landschaft. Die Temperaturen stiegen nie. Nichts konnte dort wachsen. Es war eine karge, lebensfeindliche Welt, durchzogen von gefrorenen Flüssen und Schneestürmen, die nie endeten. Aus diesen eisigen Wassern entstanden die Elivagar, uralte Flüsse aus Frost, deren Ströme einst Ymir hervorgebracht hatten, den ersten Riesen und das älteste Wesen der nordischen Mythen. Niflheim war somit nicht nur ein Ort des Todes, sondern auch Teil der Schöpfung, eine der ältesten Welten überhaupt. Am anderen Ende des Universums befand sich Muspelheim, das Reich des Feuers. Eine Welt, die brannte. Hier flossen Lavaströme, Flammen loderten unaufhörlich und die Luft war erfüllt von Rauch, Funken und Asche. Die Hitze war so unerträglich, dass kaum ein Wesen dort bestehen konnte. Muspelheim wurde beherrscht von Surtur, dem furchteinflößenden Feuerriesen mit einem Schwert, das heller brannte als die Sonne selbst. Surtur bewachte sein flammendes Reich mit unerschütterlicher Entschlossenheit, immer auf den Tag vorbereitet, an dem alles enden würde. Der Tag, an dem Ragnarök begann. So war es vorhergesagt. Wenn das Weltenende eintritt, wird Surtur aus Muspelheim hervorbrechen, sein Schwert in Flammen gehüllt und die Welt in ein Meer aus Feuer tauchen. Diese beiden Reiche, so unterschiedlich sie auch waren, das eiskalte Niflheim und das brennende Muspelheim, bildeten die Gegensätze, zwischen denen das Gleichgewicht des nordischen Universums ruhte. Die klirrende Kälte des Nordens und die lodernde Hitze des Südens hielten einander in Schach, Und genau diese Spannung machte das Dasein der übrigen Welten überhaupt erst möglich. Die Extreme waren notwendig. Das eine brachte Schöpfung. Das andere kündete von kommender Zerstörung. Zwischen diesen faszinierenden Reichen lebten viele der geliebten Götter, jede Gestalt mit eigener Geschichte, eigener Macht und eigener Bedeutung. Die verschiedenen Welten, ihre Bewohner und ihre Schicksale formten gemeinsam ein lebendiges Geflecht aus Abenteuern, Gefahren und heldenhaften Taten. Das nordische Universum war weit, doch alles war miteinander verbunden. Götter, Riesen, Zwerge, Elfen und Menschen begegneten einander, prägten Mythen, die sich an den Lagerfeuern der Wikinger über Generationen hinweg fortpflanzten. Die neun Welten bildeten eine perfekte Bühne für Geschichten über Mut, Magie und Entschlossenheit. Erzählungen, die lange weiterlebten, selbst als die Schiffe der Wikinger längst am Horizont verschwanden und zu Geschichte wurden. Doch noch bevor Ragnarök prophezeit wurde oder Riesen das Reich der Götter bedrohten, entbrannte ein anderer, folgenschwerer Konflikt. Einer, der die Welt der nordischen Götter für immer verändern sollte. Es war der Krieg zwischen zwei mächtigen Göttergeschlechtern. Die einen, die Asen, bekannt für ihre Tapferkeit, Stärke und kriegerischen Heldentaten. Die anderen, die Vanen, geachtet für ihre Weisheit, Fruchtbarkeit und tiefe Verbindung zur Natur und zur Magie. In den hohen Hallen Asgards herrschten die Asen, angeführt von Odin, dem Allvater. An seiner Seite standen mächtige Götter wie Thor, der Donnergott und Beschützer der Menschheit, sowie Tyr, der gerechte Gott des Krieges und des Rechts. Tyr wurde verehrt für seine Tapferkeit und seine Fairness. Er stand für Ehre, Ordnung und Mut auf dem Schlachtfeld. Die Asen liebten Geschichten über Schlachten, über Sieg und Ruhm. Ihre Hallen hallten wieder von Liedern, in denen Stärke und Eroberung gefeiert wurden. Doch jenseits der goldenen Türme Asgards lag ein anderes göttliches Reich. Vanaheim. Üppig, fruchtbar, vom Rhythmus der Natur durchdrungen. Die Vanen, die hier lebten, verfügten über eine andere Art von Macht. Sie beherrschten Magie, kannten die Geheimnisse der Fruchtbarkeit und verstanden die Sprache der Elemente. Für sie waren Harmonie, Wohlstand und das zyklische Gleichgewicht der Welt von größter Bedeutung. Unter den Vanen glänzten besonders drei Gestalten: Njörd, der Gott des Meeres und des Windes, sowie seine beiden Kinder, Freyr und Freyja. Freyr sorgte für reiche Ernten und gedeihende Ländereien. Freyja aber war eine Figur von einzigartiger Kraft. Sie war schön, klug und durchdrungen von Magie. Ihre Gabe, in die Zukunft zu blicken und das Schicksal zu lenken, war legendär. Die Asen bewunderten diese Kräfte und fürchteten sie zugleich. Anfangs lebten beide Götterfamilien getrennt, mit gegenseitigem Respekt. Doch mit der Zeit wuchs das Misstrauen. Die Asen, die sich auf Stärke und offenen Kampf verließen, empfanden die magischen Fähigkeiten der Vanen als unheimlich. Die Möglichkeit, das Schicksal zu sehen oder die Realität selbst zu verändern, war ihnen fremd. Ja, verdächtig. Die Vanen wiederum hielten die Asen für grob, gewaltsam und ohne Gespür für das feine Gleichgewicht, das Frieden und Wohlstand sicherte. Der Wendepunkt kam, als eine Göttin aus Vanaheim namens Gullveig Asgard besuchte. Sie war bezaubernd, mächtig und tief vertraut mit den Künsten der Magie. Ihre Anwesenheit faszinierte die Asen, Doch je mehr sie ihre Fähigkeiten offenbarte, desto stärker wuchs der Argwohn. Bald begannen Gerüchte zu kreisen, Zweifel keimten auf und die Furcht vor ihrer Macht wuchs. Schließlich griffen die Asen zu drastischen Mitteln. In der Hoffnung, sich ihrer zu entledigen, nahmen sie Gulwei gefangen und verbrannten sie. Ein grausamer Akt, geboren aus Angst. Doch zu ihrem Entsetzen überlebte sie. Dreimal verbrannten sie sie, und jedes Mal kehrte sie unversehrt zurück, stärker und stolzer als zuvor, lachend aus den Flammen. Die Asen nannten sie fortan Heider, was die Strahlende bedeutet, und vertrieben sie schließlich aus Asgard. Doch die Schmach dieses Verrats blieb. Als die Nachricht von dieser Tat Vanaheim erreichte, war die Empörung groß. Für die Vanen war dies nicht nur ein Angriff auf eine Göttin. Es war ein Verstoß gegen das heilige Gastrecht, ein Affront gegen Frieden und Anstand. Sie forderten Wiedergutmachung. Die Asen jedoch weigerten sich, stolz und unbeugsam. Es gab kein Zurück mehr. Der Krieg war unausweichlich. Beide Seiten bereiteten sich vor. Die Asen rüsteten sich mit Rüstungen und Waffen, verstärkten die Mauern Asgards. Odin und Thor versammelten ihre tapfersten Kämpfer, bereit für den Kampf. Die Vanen dagegen sammelten ihre Kräfte auf andere Weise. Sie webten mächtige Zauber, stärkten die Herzen ihrer Krieger, verwirrten die Gedanken ihrer Feinde. Als der Krieg schließlich ausbrach, war er erbittert und lang. Die Kämpfe erschütterten selbst die himmlischen Reiche. Odin führte selbst Angriffe an. Sein Speer Gungnir durchbohrte ganze Scharen von Gegnern. Thor schleuderte seinen Hammer und Donner und Blitz tobten über dem Schlachtfeld. Doch trotz all ihrer Kraft und Kampfkunst merkten die Asen bald. Die Magie der Vanen war mächtiger, als sie je erwartet hatten. Die Götter der Vanen wirkten Illusionen, verwirrten ihre Gegner und riefen die Kräfte der Natur selbst herbei, um sich gegen die Asen zu behaupten. Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat wogte der Kampf. Doch keiner der beiden Seiten gelang es, einen endgültigen Sieg zu erringen. Der Krieg zog sich hin, erschöpfte beide Lager, brachte Verwüstung und Zweifel. Schließlich, nach einer Schlacht von solch zerstörerischem Ausmaß, dass selbst die unsterblichen Götter müde und vorsichtig wurden, keimte in beiden Lagern der Wunsch nach einem Ende des Blutvergießens. Der Krieg hatte ihnen eine bittere Wahrheit gezeigt. Weder rohe Stärke allein, noch reine Magie reichten aus, um zu herrschen. Wahre Harmonie erforderte beides, Kraft und Weisheit. Und so trafen sich Vertreter beider Seiten an einem neutralen Ort. Man schloss Frieden. Um dieses neue Gleichgewicht zu besiegeln, folgte man einer alten Tradition, der Austausch von Geiseln. Die Vanen schickten ihre weisesten und angesehensten Götter nach Asgard. Njörd, der Herr über Meer und Wind, und seine Kinder, Freyr und Freya. Njörd wurde in Asgard mit offenen Armen empfangen. Seine ruhige Art, seine Weisheit und sein gerechter Sinn machten ihn rasch beliebt. Freyr, sanftmütig und großzügig, brachte den Feldern Segen und ließ die Reiche, die er betrat, erblühen. Er wurde von vielen geschätzt und geachtet. Doch es war Freyr, die Asgard wirklich verzauberte. Ihre unvergleichliche Schönheit, ihr unabhängiger Geist und ihre gewaltigen magischen Fähigkeiten machten sie zur Lieblingin von Göttern und Sterblichen gleichermaßen. Was einst gefürchtet wurde, wurde nun bewundert. Ihre Gabe der Weissagung und ihre mächtigen Zauber wurden zu einem unschätzbaren Schatz für die Asen. Selbst Odin lernte durch Freya neue Wege der Magie. So brachte ihre Anwesenheit nicht nur Frieden, sie bereicherte Asgard in jeder Hinsicht. Im Gegenzug sandten auch die Asen ihre klügsten Götter nach Vanaheim, als Zeichen des gegenseitigen Respekts. Beide Seiten gewannen. Man lernte voneinander, wuchs aneinander, entwickelte Verständnis. Dieser Vertrag hielt, und mit ihm begann eine neue Zeit. Asen und Vanen lebten fortan nebeneinander, bewahrten ihre Eigenheiten, doch ergänzten sich wie Licht und Schatten. Asgard wurde durch Njörd, Freya und Freya nicht nur stärker, sondern auch weiser. Und die Vanen lernten durch die Asen Mut, Entschlossenheit und die direkte Kraft des Handelns. So endete der große Krieg zwischen Asen und Vanen nicht in Sieg oder Niederlage, sondern in einer dauerhaften Allianz. Einer Verbindung, die beide Göttergeschlechter unermesslich stärkte. Frieden kehrte ein in die göttlichen Reiche. Ein neues Kapitel begann. Die Grundlage für zahllose Sagen, Legenden und Heldengeschichten, die noch folgen sollten. Unter all den Göttern der nordischen Welt war keiner so unermüdlich auf der Suche nach Weisheit wie Odin, der Allvater. Odin war mehr als nur ein Krieger, mehr als nur ein Herrscher. In seinem Herzen brannte ein ewiger Hunger nach Wissen. Für ihn bedeutete wahre Macht nicht bloß Stärke, sondern Erkenntnis. Er wollte die verborgenen Wahrheiten des Universums verstehen. Und um sie zu finden, war ihm kein Preis zu hoch. Eines Tages machte er sich auf den Weg zu einem geheimnisvollen Ort, dem Brunnen des Mimir. Doch dieser Brunnen war kein gewöhnlicher. Er lag tief in den Wurzeln des Weltenbaumes Yggdrasil und wurde bewacht von Mimir, einem Wesen von unvorstellbarer Weisheit. Mimir kannte Geheimnisse, die selbst die ältesten Götter nicht kannten. Seine Weisheit kam aus dem Wasser des Brunnens, einer Quelle, die jedem, der daraus trank, tiefe Einsicht und Erkenntnis schenkte. Als Odin den Brunnen schließlich erreichte, bat er Mimir um einen Schluck des magischen Wassers. Doch Mimir gab seine Weisheit nicht ohne Gegenleistung preis. Er verlangte ein Opfer und nicht irgendeines. Wer trinken wollte, musste etwas von größtem Wert geben. Odin zögerte keine Sekunde. Sein Verlangen nach Wissen war so groß, dass er bereit war, jeden Preis zu zahlen. Und so nahm er sein eigenes Auge, riss es aus der Höhle und warf es in die dunklen Tiefen des Brunnens. Als das Auge im Wasser versank, kniete Odin nieder, schöpfte das magische Wasser mit den Händen und trank. In jenem Moment öffneten sich neue Welten vor seinem Geist. Visionen, Erkenntnisse, Zusammenhänge, das Unsichtbare wurde sichtbar. Das Unbegreifliche verständlich. Von diesem Tag an durchstreifte Odin die Welt mit nur einem Auge, doch seine Weisheit war gewachsen, tiefer als je zuvor. Was er an Sicht verlor, gewann er an Verstehen. Doch auch das genügte ihm nicht. Er wusste, dass es noch tiefere Geheimnisse gab, Rätsel, die selbst Mimir nicht lösen konnte. Sein größter Wissensdurst führte ihn zu einem weiteren Mysterium, den Runen. Diese Zeichen waren keine gewöhnlichen Schriftzeichen. Sie waren Symbole mit gewaltiger Kraft. Die Runen waren mehr als nur Zeichen. Sie konnten heilen, schützen, verfluchen und sogar das Schicksal selbst formen. Doch selbst die weisesten Götter verstanden ihre wahre Macht nicht vollständig. Um dieses Mysterium zu durchdringen, wusste Odin, dass ein weiteres großes Opfer notwendig war. Er begab sich zu Yggdrasil, dem gewaltigen Weltenbaum, dessen Äste das gesamte Universum trugen. Dort tat er etwas Unerhörtes, Unvorstellbares. Er nahm seinen eigenen Speer, durchbohrte sich selbst und hing sich an einen der hohen Zweige des Baumes, weit über dem Boden schwebend. Er verweigerte Nahrung und Wasser, kämpfte gegen Schmerz und Erschöpfung. 9 Tage und 9 Nächte hing er dort, unbewegt, den Blick hinabgerichtet in das bodenlose Dunkel. Und in der 9. Nacht, als seine Kraft beinahe völlig geschwunden war, geschah das Unglaubliche. Die Runen offenbarten sich ihm. Sie leuchteten im Schatten unter ihm, strahlend, geheimnisvoll, voller uralter Macht. Sie gaben ihm ihre Geheimnisse preis. Mit letzter Kraft riss sich Odin vom Baum los, fiel zu Boden, verwandelt. Er hatte die Runen verstanden. Ihre verborgene Bedeutung, ihre wahre Kraft waren nun Teil von ihm. Doch damit war seine Suche nicht beendet. Sie hatte gerade erst begonnen. Odin reiste durch alle 9 Welten, stets auf der Jagd nach tieferem Wissen. Um an Orte zu gelangen, an die er selbst nicht gehen konnte, verließ er sich auf besondere Gefährten. 2 Raben, Hugin und Munin, waren seine treuesten Boten. Jeden Morgen verließen sie Odins Thron in Asgard und flogen durch die Welten. Über Midgard, Jötunheim, Vanaheim und selbst bis in die Schatten von Helheim. Hugin, der Gedanke, und Munin, die Erinnerung, kehrten jeden Abend zurück, setzten sich auf Odins Schultern und berichteten ihm, was sie gesehen und gehört hatten. Durch sie wusste Odin mehr über die Welt als jeder andere. Doch die Raben waren nicht seine einzigen Begleiter. An seiner Seite gingen auch 2 Wölfe, Geri und Freki. Stark, treu und furchtlos wichen sie ihm niemals von der Seite. Odin fütterte sie mit Speisen von seinem eigenen Tisch in Valhall. Ein Zeichen für die tiefe Bindung zwischen dem Gott und seinen Tieren. Trotz all seiner Weisheit war Odin von einer düsteren Vision heimgesucht. Ragnarök, das Ende aller Dinge. Immer wieder hatte er diese Zukunft gesehen. Den Tag, an dem Götter und Riesen im letzten Kampf aufeinandertreffen würden. Und Odin selbst im Angesicht des riesigen Wolfs Fenrir. Er wusste, dass er diesen Kampf vielleicht nicht überleben würde. Diese grausame Erkenntnis trieb ihn noch weiter an. Alles, was er lernte, jedes Geheimnis, das er enthüllte, sammelte er mit einem Ziel: Ragnarök aufzuhalten oder es zumindest hinauszuzögern. Odin hoffte, dass er durch das Verständnis des Schicksals selbst einen Weg finden könnte, die Welt zu retten. So wanderte er weiter, unermüdlich. Getarnt als einfacher Wanderer mit Mantel und Stab zog er durch die Lande, begegnete Riesen, Zwergen, Menschen und magischen Wesen. Immer auf der Suche nach verborgenen Wahrheiten. In Midgard begegneten ihm manche Menschen, ohne zu wissen, dass sie dem Allvater selbst gegenüberstanden. Odin hörte sich ihre Geschichten an, lernte aus ihrer Weisheit, prüfte ihren Mut. Diese Reisen machten ihn nicht nur klug, sondern auch listig. Er lernte, mit Worten zu kämpfen, Feinde zu überlisten, mit Runen mächtige Zauber zu weben und mit seinem Wissen Asgard und Midgard zu beschützen. Selbst andere Götter blickten zu ihm auf, denn sie wussten, Odins Weisheit war ihre größte Waffe gegen das, was kommen würde. Trotz der schweren Bürde ruhte er nie. Er ließ sich nicht beirren, verlor nie den Blick auf sein Ziel. Getrieben von der Vision des Untergangs und der Liebe zu den Welten, die er schützen wollte, sammelte er unaufhörlich Wissen. Wie ein Krieger seine Rüstung. Odins Suche nach Weisheit formte ihn zu dem größten und angesehensten aller Götter. Doch tief in seinem Herzen trug er die stille Erkenntnis, dass sich das Rad der Welt weiterdreht. Dass alles, was erschaffen wird, irgendwann vergehen muss. Auch er. Auch Asgard. Auch die neun Welten. Aber dennoch gab er nicht auf. Er bereitete sich vor und seine Götter mit ihm. Denn wenn der Tag des letzten Kampfes kam, wollte Odin gewappnet sein. Nicht nur mit Waffen, sondern mit der größten Macht, die ein Gott besitzen kann. Weisheit. So stand Odin, der einäugige Gott, mit Raben auf den Schultern, Wölfen an seiner Seite und Runen in seiner Hand, bereit für das, was kommen mochte. Wenn Odin für seine endlose Suche nach Weisheit bekannt war, dann war Thor für etwas anderes berühmt. Für seine Stärke. Er war der kräftigste aller Götter in Asgard. Mächtig, furchtlos und von unerschütterlicher Treue. Wo immer Gefahr lauerte, ob gegen Götter oder gegen Menschen, Thor war zur Stelle und sein Hammer war niemals weit. Doch Thor war mehr als nur Muskelkraft. Er war schnell im Zorn, mutig bis zur Tollkühnheit, manchmal sogar ein wenig hitzköpfig. Und doch, hinter seiner rauen Schale schlug das Herz eines wahren Beschützers. Er sorgte sich ehrlich um das Wohl der Götter, der Menschen und aller neun Welten. Während Odin versuchte, den Untergang durch Erkenntnis zu verhindern, stellte sich Thor jeder Bedrohung direkt entgegen. Stolz, entschlossen und unermüdlich als Verteidiger der Menschheit. An Thors Seite war stets sein legendärer Hammer, Mjölnir. Geschmiedet von den meisterhaften Zwergen in den tiefsten Hallen von Svartalfheim, war Mjölnir kein gewöhnliches Werkzeug. Mit einem einzigen Schlag konnte er Berge zum Einsturz bringen, Felsen zerschmettern und Stürme aus Blitz und Donner entfesseln. Und das Erstaunlichste: Wann immer Thor den Hammer warf, kehrte er wie durch Zauberkraft zurück in seine Hand. Doch das war nicht seine einzige Waffe. Um seine ohnehin gewaltige Kraft noch zu steigern, trug Thor einen besonderen Gürtel, genannt Megingjörd, ebenfalls ein Werk der Zwerge. Sobald er ihn anlegte, verdoppelte sich seine Stärke. In der Schlacht machte ihn das beinahe unbesiegbar. Eine der berühmtesten Geschichten, die Thors unvorstellbare Macht zeigen, handelt vom Riesen Hrungnir. Dieser stammte aus Jötunheim, war einer der stärksten unter seinesgleichen und prahlte laut, dass er Thor mit Leichtigkeit besiegen könne. Als Thor von dieser Angeberei hörte, wurde er wütend und forderte den Riesen zum Duell. Die Götter luden Hrungnir zunächst nach Asgard ein, doch bald bereuten sie ihre Gastfreundschaft. Der Riese benahm sich schamlos, trank maßlos und verspottete die Götter, wann immer sich die Gelegenheit bot. Thor ließ sich das nicht gefallen. Er trat Hrungnir außerhalb der Mauern Asgards entgegen, bereit zum Kampf. Der Riese zögerte nicht. Er war stolz und voller Selbstvertrauen. Hrungnir kam bewaffnet mit einem riesigen Schild aus Stein und einer Waffe aus massivem Fels. Thor aber trat ihm ruhig und entschlossen entgegen, den Hammer bereit in der Hand. Beide stürmten aufeinander zu. Rungnir schleuderte seine Felswaffe direkt auf Thor und Thor warf Mjölnir. Die beiden Waffen prallten mit einem ohrenbetäubenden Knall in der Luft aufeinander, der durch alle Welten hallte. Rungnirs Stein zerbarst in unzählige Splitter. Doch Mjölnir blieb ganz und flog weiter, direkt in den Schädel des Riesen. Mit einem einzigen Treffer fiel Rungnir zu Boden. Der Kampf war vorbei. Doch ein kleiner Splitter des zerschmetterten Steins hatte sich in Thors Kopf gebohrt. Eine winzige Verletzung, die ihn mehr störte als schmerzte. Die Götter entfernten das Stück rasch und Thors Ruf als der größte Krieger blieb unerschüttert. Nicht jede Geschichte um Thor war so ernst. Einige waren schlichtweg urkomisch. So auch die Geschichte vom verschwundenen Hammer. Eines Morgens erwachte Thor und musste entsetzt feststellen, Mjölnir war verschwunden. Sein mächtiger Hammer einfach fort. Ohne ihn fühlte sich Thor schwach, bloßgestellt und wütend. Er durchstreifte Asgard, tobte, fluchte, bis Loki, der listige Gott, den Dieb aufspürte. Der Riese Trüm hatte Mjölnir gestohlen und forderte eine absurde Gegenleistung. Er wollte Freya heiraten, die wunderschöne Göttin. Freya war außer sich vor Zorn und weigerte sich entschieden. Thor, rasend vor Wut, verlangte eine Lösung. Die Götter grübelten, bis sie auf eine verrückte, aber geniale Idee kamen. Thor selbst sollte sich als Braut verkleiden, als Freya, um den Hammer zurückzuholen. Thor protestierte lautstark. Sich als Frau zu verkleiden war für ihn eine Beleidigung. Aber ohne seinen Hammer konnte er die Götter nicht schützen und auch nicht die Menschen. Also ließ er sich überreden. Man zog ihm ein prächtiges Brautkleid an, legte ihm einen Schleier über den roten Bart und Loki, der nie eine gute Gelegenheit für Spott verpasste, trat als Brautjungfer auf. Gemeinsam reisten sie nach Jötunheim. Thor, knurrend und zähneknirschend unter dem Schleier, und Loki, belustigt und voller Vorfreude auf das Schauspiel. Trüm war überglücklich, glaubte, Freya sei gekommen, um ihn zu heiraten. Er veranstaltete ein großes Fest, doch Thors Tarnung war alles andere als perfekt. Während des Festes verschlang er ein ganzes Rind und mehrere Fässer Met. Trüm wunderte sich, warum ist meine Braut so viel? Loki antwortete blitzschnell, sie hat 8 Tage lang nichts gegessen, aus lauter Vorfreude. Später spähte Trüm unter den Schleier und erschrak über die brennenden, wütenden Augen. Warum funkeln deine Augen so feurig, meine Liebe? Fragte er. Wieder log Loki ohne Zögern. Sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen, so groß war ihre Sehnsucht. Trüm war zwar misstrauisch, doch er wollte das Bündnis rasch besiegeln. Als Zeichen der Hochzeit ließ er Mjölnir bringen und legte ihn der vermeintlichen Braut in den Schoß. Genau in diesem Moment schlug Thor zu. Sobald Mjölnir seine Finger berührte, war alle Demütigung vergessen. Die Kraft durchströmte ihn. Er riss den Schleier herunter, sprang auf und mit einem donnernden Schlag zerschmetterte er Trüm und alle Riesen, die anwesend waren. Thor und Loki kehrten triumphierend nach Asgard zurück und der Hammer war wieder dort, wo er hingehörte. Die Götter lachten noch lange über Thors ungewöhnliches Hochzeitsabenteuer. Doch es gab auch Kämpfe, bei denen das Lachen verstummte. Denn Thors gefährlichster Gegner war kein gewöhnlicher Riese, sondern ein Wesen von schrecklicher Macht. Die Midgard-Schlange Jörmungandr. Diese gigantische Schlange umschlang die gesamte Welt unter den Ozeanen. Sie war so groß, dass sie mit ihrem Maul ihren eigenen Schwanz erreichen konnte. Zwischen Thor und diesem Ungeheuer kam es mehrfach zu Begegnungen, jede einzelne voller Spannung und Gefahr. In einer besonders bekannten Geschichte ging Thor mit dem Riesen Heimir fischen. Doch Thor suchte keinen gewöhnlichen Fang. Er befestigte den Kopf eines Ochsen an seinem Haken und warf ihn tief in das dunkle Meer. Die See bebte. Als der Haken sich spannte, wusste Thor, er hatte etwas Gewaltiges an der Leine. Mit aller Kraft zog er und langsam, Zentimeter für Zentimeter, tauchte Jörmungandr aus den Fluten auf. Das gewaltige Maul offen, Gift spritzend, der Leib zuckend, wie ein Sturm. Selbst Hymir, der starke Riese, wurde bleich vor Angst. Gerade als Thor seinen Hammer hob, um die Schlange zu erschlagen, bekam Hymir Panik. Die schiere Macht des Ungeheuers lähmte ihn und in seinem Entsetzen durchtrennte er die Leine. Die Midgard-Schlange glitt zurück in die Tiefe und entkam Thors Zorn. Vorerst. Doch diese Begegnung war nicht ihre letzte. Denn laut Prophezeiung sollten Thor und Jörmungandr sich wiedersehen. Bei Ragnarök, der letzten Schlacht am Ende der Welt. Thor wusste, dass er diesem Ungeheuer eines Tages ein letztes Mal gegenüberstehen würde. In einem Kampf, bei dem nicht nur das Schicksal der Götter, sondern auch das der gesamten Menschheit auf dem Spiel stand. Thors Geschichten offenbarten mehr als nur rohe Stärke. Sie zeigten seinen Mut, seinen Sinn für Humor und seine tiefe Entschlossenheit, Unschuldige zu beschützen. Sein Hammer Mjölnir wurde weit über Asgard hinaus zum Symbol für Kraft und Schutz. Ein Zeichen nicht nur physischer Macht, sondern auch für Tapferkeit, Treue und Verantwortung. Wo immer Gefahr auftauchte, stand Thor bereit. Seine Kämpfe gegen Riesen wie Hrungnir, seine skurrilen Abenteuer in Brautkleidern oder seine epischen Auseinandersetzungen mit der Midgard-Schlange, all das machte ihn zu einer der beliebtesten Gestalten der nordischen Mythen. Immer bereit, immer mutig, immer der Verteidiger der Welten, die ihm am Herzen lagen. In der nordischen Mythologie drehten sich die Geschichten nicht nur um Götter, Riesen und Ungeheuer. Sie handelten auch von außergewöhnlichen menschlichen Helden, von Leben, in denen sich Mut, Tragik und sagenhafte Abenteuer verbanden. Unter all diesen Gestalten war einer besonders unvergessen: Sigurd, der Drachentöter. Seine Geschichte entzündete die Fantasie der Wikinger wie kaum eine andere und wurde über Generationen hinweg erzählt. Am Feuer, unter sternenklarem Himmel, mit Ehrfurcht und Bewunderung. Sigurd wurde in eine Welt voller Gefahr und Bestimmung geboren. Schon als Kind zeigte er Mut, Stärke und unbeugsamen Willen. Alles, was einen echten Helden ausmacht. Aufgezogen wurde er von einem weisen Schmied namens Regin, der ihn auf eine große Aufgabe vorbereitete, den Drachen Fafnir zu töten. Doch Fafnir war nicht immer ein Drache gewesen. Einst war er ein Zwerg, einer von dreien, die gemeinsam einen sagenhaften Schatz besaßen. Doch der Schatz war verflucht. Getrieben von Gier und durch dunkle Magie verdorben, ermordete Fafnir seinen eigenen Vater und verwandelte sich in ein schreckliches Ungeheuer, das den Goldhort in einer tiefen Höhle bewachte. Unter den Schätzen befand sich auch ein magischer goldener Ring namens Andvaranaut, ein Ring, der jedem Besitzer Unheil bringen sollte. Regin wollte diesen Schatz, und so überzeugte er Sigurd mit List, den Drachen für ihn zu töten. Sigurd, mutig und voller Tatendrang, stimmte ohne Zögern zu. Zuerst jedoch brauchte er ein Schwert, das stark genug war, Fafnirs Schuppen zu durchdringen. Viele Klingen zerbrachen bei der Probe, doch aus den Bruchstücken eines alten magischen Schwertes schmiedete Sigurd eine neue Klinge, so scharf und mächtig, dass sie selbst einen Amboss durchtrennte. Er nannte sie Gram. Bewaffnet mit diesem Schwert näherte sich Sigurd der Höhle. Er grub sich einen Graben, in dem er sich versteckte. Als der gewaltige Drache aus der Tiefe kroch, seine schweren Schuppen über den Boden schabten, hielt Sigurd still. Dann, im entscheidenden Moment, stieß er Gram mit voller Kraft nach oben, direkt in Fafnirs Herz. Der Drache brüllte, sein Todesschrei ließ die Erde erzittern. Im Sterben warnte Fafnir den jungen Helden, der Schatz sei verflucht. Jeder, der ihn berühre, würde untergehen. Doch Sigurd ignorierte die Warnung. Er betrat die Höhle, fand den Schatz und nahm den Ring. Ohne es zu merken, begann der Fluch bereits, sich in sein Schicksal zu schleichen. Er kochte das Herz des Drachen, und als er davon kostete, geschah etwas Unerwartetes. Er verstand plötzlich die Sprache der Vögel. Diese warnten ihn vor Regens Verrat. Sein Mentor hatte geplant, ihn zu töten und den Schatz für sich zu nehmen. Sigurd handelte sofort. Er tötete Regin und floh mit dem Gold. Doch seine Geschichte endete nicht dort. Sigurd verliebte sich tief in eine Schildmaid namens Brünnhild. Ihre Liebe war stark, doch das Gold brachte Lügen und Verwirrung. Durch Magie und Betrug heiratete Sigurd eine andere, Gudrun. Brünnhilds Herz zerbrach, und so nahm das Unheil seinen Lauf. Eifersucht, Verrat und der dunkle Fluch führten schließlich zu Sigurds Tod und erfüllten die düstere Prophezeiung. Die Sage von Sigurd, erfüllt von Heldenmut, Tragödie und verhängnisvoller Liebe, wurde zur Legende. Sie lehrte: Selbst die Größten können fallen, wenn Gier und Schicksal sich vereinen. Ein weiterer Held, gefeiert in ganz Skandinavien, war Ragnar Lodbrok. Ein Krieger, dessen Leben zwischen Mythos und Geschichte verschwamm. Ragnar war ein furchtloser Anführer, ein legendärer König, berühmt für seine Tapferkeit, seine List und seine Abenteuer. Man erzählte sich, dass er ganze Armeen bezwang, Reiche eroberte und gegen fabelhafte Bestien kämpfte. Eine der bekanntesten Geschichten berichtete, wie er eine riesige Schlange tötete, die eine Prinzessin namens Thora gefangen hielt. Um sich gegen das tödliche Gift der Schlange zu schützen, trug Ragnar eine Rüstung, bestrichen mit Teer und Sand, eine List, die ihm Ruhm in allen Wikingerlanden einbrachte. Ragnars Legende wurde so groß, dass die Grenze zwischen Wahrheit und Erzählung kaum noch zu erkennen war. Doch für die Wikinger spielte das keine Rolle. Sie bewunderten ihn als Verkörperung wahrer Heldentugend, Mut, Ehre und den unstillbaren Drang nach Abenteuern. Denn für die Wikinger bedeutete Heldentum nicht bloß Sieg. Es bedeutete, das Schicksal herauszufordern, mit erhobenem Haupt. Sigurd, Ragnar, sie waren mehr als Männer. Sie waren Sinnbilder für Mut, für Bestimmung, für Ehre. Und für die Wikinger selbst hatte der Tod nichts Erschreckendes an sich. Im Gegenteil, in der Schlacht zu sterben war das höchste Ziel, die größte Ehre, die ein Mensch erreichen konnte. Wer tapfer fiel, hoffte auf einen Platz in Walhall, der Halle der Helden. Walhall war kein bloßer Ort, es war ein Paradies für Krieger, regiert von Odin selbst. Nur die Tapfersten, jene, die im Kampf gefallen waren, durften eintreten. Denn wer im Krieg starb, verschwand nicht einfach. Wenn ein tapferer Krieger im Kampf fiel, war sein Weg nicht einfach zu Ende. Sein Geist wurde nicht vergessen, sondern mit Stolz in ein neues Reich getragen, nach Valhall. Es waren die Walküren, mystische Kriegerinnen mit flammendem Blick und geflügelten Pferden, die über Schlachtfelder ritten. Sie wählten die mutigsten der Gefallenen aus, um sie in Odins große Halle zu bringen, als Teil seiner Armee, der Einherjer. In Valhall war das Leben außergewöhnlich. Die Krieger kämpften tagsüber gegeneinander in heroischen Schlachten, trainierten unermüdlich, um sich auf Ragnarök vorzubereiten. Die letzte Schlacht am Ende aller Tage. Doch bei Einbruch der Nacht heilten ihre Wunden durch Magie und sie versammelten sich zu endlosen Festen. Es gab das beste Essen, Met in Hülle und Fülle, Lieder, Geschichten und Freundschaft. Ein ewiger Kreislauf aus Ehre, Kampf und Freude, die höchste Belohnung für Tapferkeit im Leben. Doch Valhall war nicht der einzige Ort, an dem gefallene Helden weiterlebten. Die Wikinger glaubten auch an Folkvanga, ein friedliches, wunderschönes Jenseits, regiert von der Göttin Freya. Folkvanga war erfüllt von Blumenfeldern, goldenen Hallen und sanfter Stille. Auch hierhin kamen mutige Krieger, die ehrenhaft im Kampf gefallen waren. Freya selbst wählte die Hälfte der Gefallenen aus und führte sie in ihr Reich. In Folkvanga fanden die Helden Ruhe, fern von den endlosen Schlachten Valhalls. Es war ein Ort der Harmonie, des Friedens, ebenso ehrenvoll, doch sanfter. Ein ruhmreicher Nachklang des Lebens, der Heldenmut auf eine andere Weise belohnte. Doch nicht alle Seelen erreichten diese Hallen. Wer eines natürlichen Todes starb, fern vom Kampf und ohne das Feuer des Schlachtfelds, fand sich in einem anderen Reich wieder, in Helheim. Dieses düstere Totenreich wurde von Hel regiert, der geheimnisvollen Tochter Lokis. Halb lebendig, halb tot war ihr Gesicht geteilt, eine Hälfte schön, die andere verwest. Und so war auch ihr Reich, kalt, still, von Nebel durchzogen und kaum erleuchtet. Kein Ort der Strafe, aber auch kein Ort des Ruhms. Die Wikinger fürchteten Helheim nicht, aber sie strebten nicht dorthin. Es war der Ort derer, die kein heldenhaftes Ende fanden. Und deshalb suchten sie im Leben stets Ehre und Ruhm, um in Valhall oder Folkvanga Einzug zu halten, in jenen Reichen, in denen Mut belohnt wurde. Diese Vorstellung formte das Leben der Wikinger tiefgreifend. Der Tod im Kampf war kein Unglück, sondern Erlösung. Sie fürchteten den Tod nicht, sie begrüßten ihn, wenn er in Ehre kam. Es war dieser Glaube, der ihnen ihren legendären Mut verlieh, ihre furchtlose Tapferkeit, ihren unstillbaren Hunger nach Abenteuern. Die Sagen großer Helden wie Sigurd und Ragnar entfachten Feuer in den Herzen der Krieger. Sie prägten eine ganze Kultur, in der Mut über allem stand. Diese Mythen erzählten von einem Leben, das mutig, ehrenhaft und ohne Furcht geführt werden sollte. Helden kämpften gegen Drachen, Monster und ganze Armeen, nicht aus Eitelkeit, sondern weil sie wussten, Ruhm oder ein Platz unter den Göttern wartete am Ende. Die Götter selbst belohnten diese Tapferkeit großzügig, mit ewigen Festen, Ruhm und einem Leben nach dem Tod in den höchsten Hallen, an den Lagerfeuern. Und in den großen Hallen hallten diese Geschichten Nacht für Nacht wieder. Sie nährten Mut, riefen zum Aufbruch und lehrten. Sigurds Tapferkeit zeigte, dass selbst die Stärksten dem Schicksal und der Gier erliegen konnten. Doch ihr Mut lebte weiter. Ragnars Taten mahnten, das Leben kühn zu ergreifen. Gefahr und Ruhm Hand in Hand. Für die Wikinger war der Tod kein Ende, sondern ein Übergang. Ein Ruf, das Leben mit offenem Blick zu sehen, mutig zu leben, zu kämpfen und nie zurückzuweichen. Es war das Wissen, das wahre Tapferkeit und Sterblichkeit bedeutete, unter den Göttern, unter den Helden. Diese Geschichten von Legenden, Questen und Hallen jenseits der Welt formten das goldene Zeitalter der Wikinger. Und sie hinterließen ein Vermächtnis, das noch heute weiterlebt. In Asgard, der strahlenden goldenen Stadt der Götter, gab es einen, den alle mehr liebten als jeden anderen. Baldur, Sohn von Odin und Frigg. Doch Baldur war nicht nur beliebt, er wurde angebetet. Er war das Licht der Welt, bekannt für seine Güte, seine Schönheit und seine Gerechtigkeit. Wo Baldur war, war Frieden. Sein Lächeln reichte aus, um Herzen zu heilen. Sein bloßer Name ließ die Welt heller erscheinen. Doch etwas Dunkles schlich sich in sein Herz. Baldur begann von dunklen Dingen zu träumen. Visionen von Schmerz, Verlust und Tod. Erschüttert von diesen Träumen wandte er sich an seine Mutter Frigg, die selbst das Schicksal sehen und lenken konnte. Frigg war fest entschlossen, ihren Sohn zu schützen. Sie reiste durch alle 9 Welten, sprach mit jedem Wesen, jeder Pflanze, jedem Stein. Sie bat alle Dinge, Feuer und Wasser, Eisen und Holz, Krankheit und Tier, Baldur niemals zu verletzen. Und weil alle ihn liebten, gaben sie ihr dieses Versprechen. Von da an war Baldur unverwundbar. Kein Schwert konnte ihn ritzen, kein Feuer ihn verbrennen, kein Wasser ihn verschlingen. Die Götter staunten und machten ein Spiel daraus. Sie warfen Waffen, Steine, sogar Blitze auf ihn und lachten, wenn alles an ihm abprallte. Selbst Baldur lachte mit, voller Freude über sein seltsames neues Geschenk. Doch einer lachte nicht. Loki, der listige Gott, saß still am Rand. In seinem Herzen gärte Eifersucht. Der Anblick der fröhlichen Götter, ihre Bewunderung für Baldur, all das machte ihn wütend. Und so wuchs in Loki ein dunkler Plan. Ein Plan, der alles verändern sollte. Ein Plan, der das Licht zum Schweigen bringen und den Weg nach Ragnarök bereiten würde. Loki, von dunklen Gedanken getrieben, schmiedete seinen Plan im Verborgenen. Um an die entscheidende Information zu gelangen, verkleidete er sich als alte Frau und suchte Frigg auf. In freundlichem Ton sprach er mit ihr, als wolle er nur beiläufig über das neue Spiel der Götter plaudern. Frigg, stolz auf den Schutz ihres Sohnes und erleichtert über seine Unverwundbarkeit, erzählte arglos, wie sie alles in den 9 Welten dazu gebracht hatte, Baldur kein Leid zuzufügen. Doch im Übermut ihrer Erzählung beging sie einen verhängnisvollen Fehler. Sie erwähnte beiläufig, dass es eine Pflanze gab, die sie nicht um ein Versprechen gebeten hatte. Die Mistel. Frigg hielt sie für zu klein, zu zart, zu harmlos, um irgendeine Gefahr darzustellen. Loki schwieg, aber in seinem Innern flammte dunkle Freude auf. Genau das war es, worauf er gewartet hatte. Er verließ Frigg und machte sich augenblicklich daran, Mistelzweige zu sammeln. Daraus fertigte er einen kleinen, scharfen Pfeil. Dann kehrte er zurück an den Ort, wo die Götter lachten und spielten, indem sie ihre nutzlosen Waffen auf Baldur warfen, der unversehrt blieb. Abseits vom Spiel stand Hodur, Baldurs blinder Bruder, traurig und ausgeschlossen. Loki näherte sich ihm leise, mit sanfter Stimme. Er schlug vor, dass auch Hodur am Spiel teilnehmen solle und bot an, ihm beim Zielen zu helfen. Hodr, froh über das freundliche Angebot und ahnungslos über Lokis wahren Plan, stimmte zu. Loki führte Hodrs Hand, legte ihm den Mistelpfeil an und half ihm beim Wurf. Der Pfeil sauste lautlos durch die Luft und traf Baldur mitten in die Brust. Ein einziger stiller Augenblick, dann fiel Baldur zu Boden. Total. Asgard verstummte. Wo eben noch Gelächter gehallt hatte, herrschte nun lähmendes Schweigen. Die Götter blickten entsetzt auf Baldur, der leblos dalag. Sein Licht, sein Lachen, seine Wärme verloschen. Odin war überwältigt von Kummer. Ein Schmerz durchbohrte ihn, den selbst er, der Allvater, kaum ertragen konnte. Frigg weinte unaufhörlich und ihre Tränen füllten die Herzen aller mit tiefer Trauer. Hodr stand starr vor Schock, verwirrt und voller Schuld. Er verstand nicht, was geschehen war. Nur einer freute sich. Loki. Versteckt im Schatten genoss er das Chaos und den Schmerz, den er angerichtet hatte. Sein Plan war aufgegangen. Doch Loki hatte Baldurs Beliebtheit unterschätzt. Die Götter verwandelten ihre Verzweiflung in Entschlossenheit. Sie wollten das Unmögliche versuchen. Baldur aus dem Totenreich zurückholen. Hermod, einer von Odins Söhnen und Baldurs Bruder, wurde ausgewählt. Er bestieg Sleipnir, Odins achtbeiniges Pferd, und ritt los hinab in die Dunkelheit von Helheim. 9 Tage und 9 Nächte durchquerte er finstere, frostige Pfade, bis er schließlich die Hallen Helheims erreichte. Dort saß Hel auf ihrem Thron, halb schön, halb verwest, und hörte sich Hermods flehende Bitte an. Nach langem Schweigen sprach Hel: Baldur dürfe zurückkehren, aber nur unter einer Bedingung. Jeder einzelne Bewohner der 9 Welten müsse offen um ihn weinen. Jedes Wesen, jeder Stein, jedes Tier, jede Pflanze, alle müssten Trauer zeigen. Hermod dankte ihr und kehrte voller Hoffnung zurück nach Asgard. Frigg entsandte Boten in alle Richtungen. Und die ganze Welt weinte. Götter und Menschen, Tiere und Felsen, selbst Bäume und Berge. Sie alle vergossen Tränen für Baldur. Doch dann erreichte die Nachricht eine Höhle in Jötunheim, wo eine alte Riesin namens Tök lebte. Als man sie bat zu weinen, verweigerte sie es. Kalt und gleichgültig sagte sie: Baldurs Rückkehr bedeute ihr nichts. Mit dieser Weigerung war Baldurs Schicksal besiegelt. Die Bedingung war nicht erfüllt. Baldur blieb in Helheim für immer. Was niemand wusste, Tök war Loki in Verkleidung. Noch einmal hatte er zugeschlagen. Und dieses Mal endgültig. Als die Götter davon erfuhren, verwandelte sich ihre Trauer in Wut. Loki floh. Er versteckte sich in den Bergen, verwandelte sich in Tiere, schlich sich durch Schatten und Nebel, doch die Götter fanden ihn. Nach einem wilden Kampf wurde er gefangen. Sie schleppten ihn tief unter die Erde, in eine dunkle Höhle. Dort ketteten sie ihn an einen gewaltigen Felsen. Über ihm befestigten sie eine Schlange, deren giftiger Speichel unablässig auf Lokis Gesicht tropfte. Brennend, ätzend, schmerzhaft. Nur Sigyn, Lokis treue Frau, blieb bei ihm. Sie fing das Gift in einer Schale auf, so oft sie konnte. Doch immer, wenn sie die Schale leerte, traf das Gift erneut Lokis Haut. Er wand sich vor Schmerz, Tag für Tag, Nacht für Nacht. In der Dunkelheit seiner Qualen brannte ein neues Feuer in Lokis Herz. Hass und ein Schwur. Wenn Ragnarök käme, so versprach er sich selbst, würde er sich befreien und die Götter bezahlen lassen. Mit Chaos, mit Rache, mit dem Ende aller Dinge. Während Loki endlos litt, stieg die Unruhe in allen Welten. Baldurs Tod hatte das Gleichgewicht zerschlagen, den Frieden unter den Göttern erschüttert und ein düsteres Omen hinterlassen. Eine unausweichliche Wahrheit dämmerte in Asgard. Das Ende rückte näher. Der Verlust von Baldur war kein gewöhnliches Ereignis. Es war ein Zeichen, ein unheilvoller Vorbote. Ohne das Licht und die Freude, die er einst in die Hallen der Götter brachte, wurde die Stimmung düster und schwer. Misstrauen wuchs, Freundschaften gerieten ins Wanken. Die goldene Zeit war vorbei. Prophezeiungen wurden nun ernster genommen. Das Flüstern von Ragnarök, dem Untergang der Götterwelt, hallte lauter durch die Hallen. Jeder bereitete sich vor. Odin vertiefte seine Suche nach Wissen, auf der verzweifelten Jagd nach einem Ausweg. Thor rüstete sich für den Kampf, wissend, dass er dem schrecklichen Feind aus den Tiefen der Meere entgegentreten musste, der Midgard-Schlange. Und Loki, noch immer gefesselt unter dem Tropfenqual der Schlange, wartete. Nicht passiv, sondern voller Zorn. Er schmiedete seinen Hass in Stille, formte ihn zu einer Klinge. Bald würde er sich befreien. So wurde Baldurs Tod zur Legende. Ein schmerzhaftes Mahnmal, das den Göttern und den Menschen gleichermaßen zeigte, wie zerbrechlich Frieden wirklich ist. Mit Baldur verschwanden Hoffnung, Güte und Unschuld. An ihre Stelle traten Trauer, Angst und Zweifel. Doch die Götter ergaben sich nicht. Trotz allem bereiteten sie sich tapfer vor, um dem Schicksal entgegenzutreten. Baldurs Verlust einte sie, lehrte sie, dass wahre Stärke nicht nur in Kraft lag, sondern im Mut, das Unvermeidbare anzunehmen und ihm dennoch standzuhalten. So endete Asgards goldenes Zeitalter. Nicht in Pracht, sondern in Schmerz. Und die Schatten von Ragnarök zogen auf, unaufhaltsam, näher mit jedem Tag. Nach Baldurs Tod und Lokis Einkerkerung wussten die Götter, Ragnarök, die letzte Schlacht, war nicht mehr aufzuhalten. Es war mehr als nur ein Krieg. Es war das Ende von allem. Götter, Riesen, Menschen, Monster, nichts würde verschont bleiben. Seit Generationen waren die Zeichen bekannt. Prophezeiungen hatten sie gewarnt und nun traten sie ein. Zuerst kam der große Fimbulwinter, ein eisiger Albtraum, der 3 Jahre währte. Ohne Pause tobten Schneestürme, eisige Winde und unaufhörliche Dunkelheit. Ernten verdarben. Tiere verendeten und selbst tapfere Krieger zerbrachen an Hunger und Kälte. In Midgard kämpften Menschen gegeneinander, nicht aus Hass, sondern aus Verzweiflung. Und während die Welt fror, erwachte das Chaos. Riesen verließen ihre eisigen Zufluchten, mutig wie nie. Berge bebten, die Erde riss auf. Und aus den Spalten krochen uralte Wesen und dunkle Mächte hervor. Der Himmel verdunkelte sich. Sterne verschwanden. Die Welt hielt den Atem an. Dann geschah das, wovor selbst die Götter gezittert hatten. Loki zerbrach seine Fesseln. Die Ketten, einst durch Leid und Flammen geschmiedet, zerbarsten unter seiner Wut. Nach Jahren des Schmerzes war er frei. Und seine Rache begann sofort. Er verbündete sich mit den Riesen und übernahm die Führung. An seiner Seite marschierten Ungeheuer, die er selbst gezeugt hatte. Fenrir, der gewaltige Wolf, nun größer als jedes Lebewesen. Jörmungandr, die Midgard-Schlange, erwachte in den Tiefen des Ozeans. Und Hel, Lokis Tochter, rief die Toten aus Helheim in ihre Armee. In Asgard wussten die Götter, der Tag war gekommen. Odin rief die Einherjer, jene gefallenen Krieger, die in Valhall seit Jahrhunderten trainiert hatten. Sie standen bereit, Schwert in Hand, Flamme im Herzen, tapfer, entschlossen. Thor packte Mjölnir fester denn je. Er wusste, sein Schicksal war mit der Midgard-Schlange verbunden, ein Kampf, den er nicht vermeiden konnte. Odin bereitete sich vor, Fenrir entgegenzutreten, dem Wolf aus seinen düstersten Träumen. Und Freyr, der einst friedliche Gott, nahm mutig seine Waffe auf, denn er wusste, er würde gegen Surtr kämpfen müssen, den Feuerriesen mit dem Schwert, das alles zu Asche machen konnte. Als die Armeen sich sammelten, bebte der Boden. Himmel und Erde hielten inne. Götter und Helden marschierten, Seite an Seite. Ihre Chancen waren gering, doch sie gingen weiter, mit erhobenem Haupt. Auf der anderen Seite wartete Loki mit seinen Kreaturen. Ihre Schreie durchdrangen die Welt, erfüllt von Hass, Zorn und Chaos. Und dann begann die Schlacht. Schwerter schlugen auf Schilde, Speere flogen durch die Luft, Schreie und Donner erfüllten den Himmel. Blut tränkte die Erde. Es war der Tag, an dem alles entschieden wurde. Unter all den Duellen, die Ragnarök prägten, war eines das Schrecklichste. Thor gegen Jörmungandr. Zwei alte Feinde, zwei uralte Mächte. Jetzt standen sie sich endlich gegenüber. Die Schlange erhob sich aus den Fluten, ihr gewaltiger Körper umschlang ganze Berge. Gift tropfte aus ihren Fängen und verätzte die Erde. Thor schrie und stürmte voran. Mjölnir in der Hand, Blitze im Rücken. Der Donner krachte. Die Erde bebte. Zwei Welten stießen aufeinander in einem Kampf, der das Schicksal aller bestimmte. Thor schwang Mjölnir mit unbändiger Kraft. Blitze zuckten um ihn, als er die Midgard-Schlange Jörmungandr mit einem Hieb traf, der durch alle neun Welten hallte. Der Schlag war so mächtig, dass das Ungeheuer unter ihm zerbarst. Doch während Jörmungandr fiel, stieß sie einen letzten tödlichen Giftstoß aus. Das giftige Sekret traf Thor. Der Donnergott taumelte zurück, neun schwere Schritte, bevor er zusammenbrach. Zwar hatte er gesiegt, doch das Gift war stärker. Thor fiel. An einem anderen Ort stellte sich Odin seinem Schicksal. Vor ihm stand Fenrir, der riesige Wolf mit einem Maul so weit, dass es den Himmel selbst zu verschlingen schien. Odin kämpfte mutig, sein Speer Gungnir blitzte durch die Dunkelheit. Doch Fenrir war zu mächtig. Mit einem einzigen grausamen Biss verschlang der Wolf den Allvater. Die Götter erstarrten in Trauer, bis wieder Odins schweigsamer Sohn hervortrat. Er war der stille Gott. Kaum jemand hatte ihn je sprechen hören, doch alle kannten seine stille Entschlossenheit und gewaltige Kraft. Wieder trug einen besonderen Schuh, gefertigt aus Lederresten, die über Generationen von Menschen gesammelt worden waren. Unzerstörbar. Er stellte sich Fenrir entgegen, drückte seinen Fuß gegen das untere Maul des Wolfs, packte das obere und zerriss die Bestie mit bloßen Händen. Fenrirs Bedrohung war beendet. Odin war gerecht. Auch Freyr, einst der Gott des Friedens und des Wachstums, trat in die Schlacht gegen Surtr, den Feuerriesen mit dem brennenden Schwert. Doch Freyr hatte längst sein eigenes Schwert verschenkt. Wehrlos, aber nicht feige, stellte er sich seinem Feind. Surtas Flammen verschlangen ihn. Freya fiel, ein weiterer Verlust für die Götter. Doch Surtas Feuer war damit nicht gestillt. Mit einem gewaltigen Schwung seines Schwertes ließ er die Flammen über alle neun Welten hinwegfegen. Asgard brannte. Midgards Wälder und Meere brodelten. Berge schmolzen wie Wachs. Loki, getrieben von Rache, kämpfte inzwischen gegen Heimdall, den Wächter der Götter. Die beiden Gegner trafen sich in einem letzten, erbitterten Zweikampf. Beide fügten einander tödliche Wunden zu. Loki fiel, aber Heimdall ebenso. Zwei alte Feinde, im Tod vereint. Die Schlacht tobte weiter. Götter, Helden, Riesen, einer nach dem anderen fiel. Ihre Stimmen verstummten unter dem Brüllen der Flammen. Schließlich stand niemand mehr. Nichts blieb zurück als glühende Asche, feurige Stille. Dann erhob sich das Meer. Die Wellen schlugen über die verbrannte Welt hinweg, erstickten das letzte Feuer, verschlangen die Berge. Die Welt versank unter dunklem Wasser. Keine Götter mehr, keine Riesen, keine Monster. Nur noch Schweigen. Dunkelheit. Ragnarök war gekommen, genau wie es vorhergesagt worden war. Alles war zerstört worden in einem letzten gewaltigen Aufeinandertreffen. Doch das Ende war nicht endgültig. Tief unter dem Ozean, im Schoß der verbrannten Erde, regte sich neues Leben. Samen lagen verborgen im Dunkel, wartend. Nicht auf Zerstörung, sondern auf Wiedergeburt. Ragnarök hatte die Welt vernichtet, aber auch gereinigt. Und aus der Asche wuchs Hoffnung. Die Götter, die Riesen, die Ungeheuer, sie waren verschwunden. Doch an ihrer Stelle blieb Möglichkeit. Eine Stille, aus der Neues entstehen konnte. Die Legende von Ragnarök wurde weitergetragen, von Generation zu Generation, am Feuer erzählt, unter dem Sternenzelt, mit leuchtenden Augen und klopfenden Herzen. Geschichten von Göttern, von Helden, von Mut und Untergang. Diese Erzählungen machten eines deutlich: Nicht einmal die Mächtigsten entkommen dem Schicksal. Die Götter kannten ihren Untergang und kämpften dennoch. Thor stand der Schlange gegenüber. Odin stellte sich dem Wolf. Und obwohl sie fielen, taten sie es mit erhobenem Haupt. So ging die alte Welt unter: im Feuer, im Wasser, in der Dunkelheit. Doch ihre Geschichten blieben. Und obwohl Ragnarök das Ende der Götter, der Riesen und der alten Helden bedeutete, verblassten die Mythen nicht. Im Gegenteil. Diese gewaltigen Erzählungen hallten durch die Jahrhunderte, prägten Kulturen, inspirierten Legenden und lebten weiter. Lange nachdem das letzte Wikingerschiff am Horizont verschwunden war. Die Mythen der nordischen Welt haben ein Erbe hinterlassen, das bis heute nachwirkt. Ihre Geschichten durchdringen Literatur, Kino, Videospiele, ja, sogar Comics. Diese alten Erzählungen sind nicht verblasst, sie leben überall. Thor, der mächtige Donnergott, schwingt seinen Hammer nicht nur in alten Sagen, sondern auch auf modernen Kinoleinwänden. In großen Blockbustern donnert er durch das Bild, seine Kraft so gewaltig wie eh und je. Loki, der listige Trickser, spinnt noch immer seine Intrigen. In Serien, Büchern und Comics begeistert er mit seiner Vielschichtigkeit, seiner Unberechenbarkeit und seinem unergründlichen Charme. Odin, weise und allwissend, erscheint oft als geheimnisvolle Gestalt in fantastischen Geschichten. Ein Führer, ein Lehrer, ein Rätsel. Und selbst Ragnarök, das Ende aller Dinge, ist heute ein zentrales Thema in modernen Geschichten. der große Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, Ordnung und Chaos. In der heutigen Literatur greifen Autorinnen und Autoren mit Begeisterung auf die nordischen Mythen zurück. Ihre Figuren sind kraftvoll, ihre Abenteuer episch, ihre Kämpfe dramatisch. Schriftsteller wie John Ronald Reuel Tolkien ließen sich tiefgehend von diesen Mythen inspirieren. Seine Geschichten über magische Ringe, Drachen, Zwerge und heldenhafte Reisen, sie tragen deutlich die Handschrift der nordischen Sagenwelt. Die Geschichte von Sigurd und dem verfluchten Goldring war eine direkte Vorlage für Tolkiens Herr der Ringe. Ein deutliches Zeichen dafür, wie stark diese alten Legenden moderne Erzählungen geprägt haben. Auch in der Welt der Spiele sind die Wikinger angekommen. Erfolgreiche Titel wie God of War, Assassin's Creed, Valhalla oder Skyrim greifen die Themen der nordischen Mythologie auf. Sie lassen Spielende in die alten Welten eintauchen, gegen legendäre Kreaturen kämpfen und selbst mit Göttern wie Thor, Odin oder Freya sprechen. Millionen Menschen entdecken so die alten Geschichten, neu, lebendig und spannend wie nie. Sogar unsere Sprache trägt noch Spuren dieser alten Götter. Die Wochentage etwa, Donnerstag, auf Englisch Thursday, bedeutet wörtlich Thors Tag. Ein stiller Gruß aus der Vergangenheit, der uns Woche für Woche an die alten Sagen erinnert. Was diese Mythologie so besonders macht, ist ihre bleibende Kraft, unsere Fantasie zu entfachen. Ihre Geschichten erzählen von Mut, Ehre und dem Abenteuer des Lebens. Werte, die bis heute Bedeutung haben. Die nordischen Erzählungen feiern Heldentum, Klugheit und Entschlossenheit. Sie zeigen uns, dass selbst Götter Fehler machen, dass Monster Gründe haben und dass selbst Helden scheitern können. Genau diese Ehrlichkeit macht sie so nahbar, so menschlich. Und so leben die alten Mythen weiter. Ob am Lagerfeuer oder im Wohnzimmer, sie werden erzählt. Mit leuchtenden Augen und gespannter Stimme. Die Flammen von Ragnarök mögen längst erloschen sein, doch das Erbe der Wikinger brennt weiter. Die Geschichten von Göttern wie Odin und Thor, von Helden wie Sigurd und Ragnar und vom unvergesslichen Loki werden weitergegeben. Sie inspirieren uns heute, morgen und weit über unsere Zeit hinaus.